Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Julian Simba Röntgen, Gremiensprecher der Deutschen Juggerliga. Und wir wollen über Jugger sprechen. Hallo.
Hallo.
Bevor wir aber da ins Detail gehen und uns auch um dieses Machwerk der 80er Jahre unterhalten und der daraus resultierenden Sportart, musst du auch die drei Fragen beantworten, die jeder beantworten muss. Mhm. Wer ist für dich zum Beispiel der größte Sportler aller Zeiten?
Ja, ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, ich würde dann zu Tom Brady tendieren. Vielleicht auch eine populäre Antwort, weiß ich jetzt nicht. Aber
nee, tatsächlich nicht.
Ja, American Football, was ich jetzt nicht super intensiv, aber schon peripher verfolge, ja doch durchaus mit Erfolg gekrönt.
The GOAT.
Genau, the GOAT. Und kann man, glaube ich, durchaus da nennen.
Ja, zumindest von der Zahl der Titel her schon. Mal gucken, wie es endet.
Ja, gut.
Jetzt beim neuen Verein.
Genau, muss man jetzt mal schauen.
Ne, aber tatsächlich hat es bis jetzt nur einer gesagt, Tom Brady.
Okay. Ja. Welche Richtung ging es sonst so?
Michael Jordan, Muhammad Ali sind top. Ich glaube auch nur zwei oder drei Stimmen auseinander. Und da dran nach wird's dann bunt gemischt und auch teilweise Sportler, wo du Wikipedia bemühen musst, um zu wissen, warum. Also, wenn du den Namen gehört hast. Halt so Leichtathleten, Reiter oder sowas. Das ist aber sehr interessant. Das ist auch immer sehr interessant, von wem das dann wie kommt. Also, ich sag mal, Jugger und Football ist jetzt nicht so ganz weit auseinander.
Naja. Schon doch.
Von der Affinität her, sage ich mal.
Okay, da können wir gleich noch drüber reden.
Genau. Die zweite Frage ist, was ist denn für dich das größte Sportereignis, dem du je beiwohnen durftest? Fernsehen und Bundesjugendspiele und so gelten auch.
Ich glaube, das war tatsächlich aber eins, wo ich mitgespielt habe. Das war 2018 in Darmstadt, die World Club Championship im Jugger, wo es eben auch verschiedenste internationale Teams aus Spanien und Irland gab. Und ich da nicht mit meinem Leipziger Team gespielt habe, sondern ich habe quasi war ich als Gastspieler tätig bei dem Team aus Jena. Das hat mega viel Spaß gemacht und wir sind ins Finale gekommen, haben da leider verloren, aber es war einfach eine super coole Erfahrung und ja.
Ja, wo man selber irgendwie bis die letzten 4-2 kommt, ist natürlich echt immer weit oben, würde ich sagen. Definitiv. Wer das nicht wertzuschätzen weiß und dann sagt, ja, WM-Qualifikationsspiel 1992 oder so, muss ich sagen, sag mal, war alles gut.
Ja.
Neben Jugger, was ist denn da deine liebste Sportart?
Vermutlich Fußball. Also das ist das, was ich am ehesten nebenher mache und auch so mitverfolge. Ansonsten mache ich aber auch viele andere Sportarten. Also Fußball ist für mich das zeitintensivste, sag ich mal, einfach mit regelmäßig einmal die Woche sich treffen zum Spielen. Genau, bin da aber ansonsten nicht festgefahren.
Ja, dann hast du jetzt zumindest zwei Sportarten mit Tom Brady und deine Lieblingssportart neben Jugger, die dem Jugger doch zumindest eine gewisse Verwandtschaft haben, würde ich mal behaupten. Aber da können wir gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Ja. Nun ist Jugger ja eine der berühmten, unpopulären Sportarten, sage ich mal. Und geht aus so einem klassischen 80er-Jahre-Endzeitfilm mit Rutger Hauer und anderem Personal in der Kategorie heutzutage direkt zu DVD, Netflix oder so hervor. Und da geht es halt um eine Endzeit, in der quasi, ja, ich sag mal, Jugger zum Überleben gespielt wird. Wie ist dazu gekommen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, wir machen das mal in Wirklichkeit? Vor allen Dingen, da der Film ja, das erste Spiel in Jugger in Deutschland war, glaube ich, 1993. Der Film da, glaube ich, schon 3 Jahre auf dem Index war.
ich glaube, die Anfänge kommen so ein bisschen aus Menschen, die sich zum Beispiel im Live-Rollenspiel oder ähnlichen Dingen auskannten und bewegt haben. Wenn man sich Bilder von früher anguckt, sehen die auch alle da noch so aus. Also mit Schminke und verschiedenen Accessoires, um möglichst böse auszusehen und so. Und die Überlegung aus Grundlage des Films waren, glaube ich, dass das Spielprinzip irgendwie cool aussah, aber das Prinzip des gegenseitig Verletzens halt irgendwie nicht so überzeugend war. Also das Fiesverletzen, das wird da mit Stahlketten gespielt und so weiter im Film. Ja. Deswegen hat man das dann ausgetauscht mit gepolsterten Bambusstäben und so. Und genau, und im Laufe der Zeit hat sich halt das früher doch recht martialische Spielprinzip stark gewandelt zu einem sehr geschicklichkeitsorientierten Sport, genau, wie er eher heute gespielt wird.
Ja, eher so, ja, professionalisiert in einer, wir versuchen aus einer, ja, wir hauen uns aus Spaß aufs Maul Variante sozusagen, zu einer Breitensportvariante zu werden. Kann man das sagen?
Ja, also ich glaube auch, früher ging es nicht darum, sich gegenseitig ins Gesicht zu hauen, so, aber ja. Ich glaube, grundsätzlich kann man das schon so sagen.
Das jetzt ist von einer martialischeren Nummer zu einer,
ja, ja,
auch durchaus Fall. Hobby auf eine Parkwiese spielbaren Variante.
Ja, definitiv.
Ne? Nun seid ihr ja mittlerweile, ich meine 1990 bis heute sind ein paar Jährchen, existiert ihr ja schon länger. Und wenn man es nachliest, ist ja Jagger auch durch, wie du sagtest, durch eine ganze Evolution gegangen. Kostüme weg, normale Sportsachen, sage ich mal, an und so weiter. Du bist Gremiensprecher der deutschen Juggerliga. Was heißt das im Prinzip?
Das heißt grundsätzlich erstmal nur, dass ich also eben das Sprachrohr nach außen bin, vom Liga-Gremium aus, und das Liga-Gremium organisiert, das klingt jetzt doof, an die deutsche Juggerliga. Das ist aber deswegen wichtig, so zu formulieren, weil das eine klare Trennung hat.
Okay.
Wenn man sich die Historie anschaut, gab es eben am Anfang einzelne Stadtturniere, das fing mit Hamburg an, ging dann mit Berlin weiter, über Heidelberg, also einfach Leute haben sich gedacht, machen noch mal irgendwas hier. Und das ging 15 Jahre so durch. Und dann irgendwann erst kam man auf die Idee, als es eben dann auch sportlicher wurde, ach, wir würden uns gerne auch über, also irgendwie auf dem sportlichen Kontext in der Liga irgendwie messen. Und hat eben dann angefangen, diese Strukturen aufzubauen. Und dafür ist eben das Liga-Gremium dann verantwortlich, aber aktuell eben auch nicht mehr. Also unsere Verantwortung liegt nur auf der Organisation der deutschen Juggerliga, was also ein paralleler Liga-Betrieb mit einem Finalturnier ist. Aber alles andere, wir haben also eine sehr ausgeprägte Turnierstruktur noch nebenher, wo eben in den ganzen Städten immer noch Einzelturniere ausgespielt werden, mit einzelnen Siegerteams. Damit haben wir nicht so viel am Hut.
Okay, gibt's denn noch einen deutschen Jugger-Verband oder seid ihr sozusagen der Ersatz für den Verband?
Also es gibt noch keinen Verband. Wir sind aktuell das, was man am ehesten als solches bezeichnen kann. Mhm. Wir lassen uns am Anfang des Jahres gibt es eine Wahl, in der man sich eben als Team aufstellen lassen kann und dann da reingewählt wird, um eben eine möglichst repräsentative Besetzung dieses Liga-Gremiums zu haben. Dass also nicht nur darum geht, dass die Hotspots wie jetzt Berlin, wo es irgendwie zeitweise 6 Teams gab, dass nicht nur 6 Teams da drin sitzen aus Berlin, sondern dass es eben möglichst eine ausgleichende Verteilung gibt. So. Insofern sind wir am ehesten gewählt natürlich, aber richtig Verband, auf Verbandsebene sind wir nicht. Wir können außerhalb unserer Liga zum Beispiel keinerlei Vorgaben treffen, was so Standards angeht zum Beispiel.
Mhm. Ja, bei Gremiensprecher hörte sich so ein bisschen bundestagmäßig an, deswegen passt vielleicht auch das gewählt werden. Das heißt also, du bist mehr oder weniger der Chef, der, ja, vergleichen wir es mal mit Fußball, der DFL, ohne dass sowas wie der DFB existiert. Ist das richtig? Ungefähr begriffen?
Ich glaube ja. Also bin mir bei der Struktur der DFL jetzt nicht ganz sicher, aber klingt zumindest plausibel.
Der Chef der Fußballliga und dann gibt es keinen Verband.
Genau, kann man glaube ich so sagen.
Mhm. Wie jetzt, bevor wir noch über was anderes mit Jagger reden, haben wir jetzt die Struktur geklärt. Bevor die Leute sich jetzt fast 2 Stunden Film antun müssen, was sie gerne können, ist ein super Beispiel für 80er-Jahre-Filme. Worum geht's denn bei Jagger? Wie spielt man Jagger?
Okay, also Jagger ist ein Teamsport. Aktiv sind pro Menschen, pro Team beteiligt. Das Feld hat Handballfeldgröße, also 40 Meter lang und 20 Meter breit. Die Ecken sind dabei abgeschrägt, das ist quasi ein leichtes Achteck hat. Mhm. Genau. Von diesen 5 Menschen pro Team sind 4 Menschen ausgestattet mit gepolsterten Sportgeräten. Wenn man kein Bild vor Augen hat, dann nehme ich jetzt die böse Formulierung in den Mund, ist das wie American Gladiator, also lange Stangen, die gepolstert sind.
Also wie Q-Tips.
Genau, tatsächlich. Also wir haben verschiedene Arten an Pompen. Pompen sind diese gepolsterten Sportgeräte, wir nennen, so heißen die. Gibt es eben verschiedene Varianten, mit, also das, was man vielleicht eher als Zweihandschwert bezeichnen würde, also unten eine Grifffläche, wo man beide Hände dran haben muss. Mhm. Wir haben Kurzpompe und Schild und noch ein paar andere Sachen, die jetzt zu erklären, glaube ich, schwierig werden, einfach ohne Bild. Wenn man die aber in der Hand hat, ist es quasi selbsterklärend. Genau. Und viele dieser Menschen haben eben diese gepolsterten Sportgeräte in der Hand. Und die fünfte Person ist dafür da, einen Spielball, der in der Mitte des Spielfelds startet, aufzunehmen, zum Gegner zu tragen und da, ich sag mal, Touchdown-mäßig zu platzieren.
Das ist so wie beim Rugby, wo die den Ball drauf tun und zu kicken, so ein trichterförmiges Ding, wo der Ball dann rein soll, ne?
Genau, genau.
Der Ball ist kein Hundeschädel mehr?
Nee, also es gibt noch vereinzelte Städte, glaube ich, also echter Hundeschädel sowieso, glaube ich, noch nie.
Auf keinen Fall.
Aber auch Latex-Nachbildungen, die sind, glaube ich, vor 5 Jahren oder so auch quasi ausgestorben und wurden jetzt endlich, ich glaube, Anfang des Jahres auch aus dem Regelwerk formulierungstechnisch auch verbannt.
Aber der ist noch immer so, ja, schädelförmig, also indem er
es soll so pillenförmig,
ja, im Prinzip ein Zylinder. So eine große Wurst ist sozusagen.
Ja, wenn man so möchte, genau.
Also ja, damit die Leute
verschiedene Bauarten, aber.
Ja, damit die Leute ein ungefähres Bild haben. Irgendwie so ist um 30 Zentimeter lang und um 15 Zentimeter breit, habe ich irgendwo gelesen.
Ja, wobei das sind schon ganz schön, das wäre schon ganz schöner Klopper. Die man allgemein so spielt, sind, glaube ich, ein bisschen schmaler, ein bisschen kürzer. Aber so ganz grob kann man sich das schon vorstellen.
Ja, also ungefähr linear Länge und ein bisschen breiter.
Genau.
ja, wie wird denn dann da gespielt? Ich meine, du kannst jetzt nicht, ich glaube mal, wenn du 90 Minuten nach Jugger machst, ist nach 9 Minuten Zeit, alle auszuwechseln. Wie läuft das denn von der Spielzeit, vom Spielverlauf her ab?
Genau, kommen wir erst mit dem Spielverlauf, da habe ich ja noch nicht so viel zu gesagt. Im Hauptaspekt ist es eigentlich eine Art Teamfechtsport. Wir haben also diese gepolsterten Sportgeräte in der Hand und es geht darum, sich gegenseitig damit abzuschlagen. Genau, wer halt zuerst getroffen hat, hat ein 1 gegen 1 zum Beispiel gewonnen. Das bedeutet, die andere Person muss sich hinknien und eine Strafzeit abzählen. Wir haben neben dem Feld läuft ein konstanter Beat, der also einfach alle 1,5 Sekunden gibt es einen, sagen wir mal, Trommelschlag.
Also so als Sekundenuhr quasi.
Genau, exakt. Und wenn man halt getroffen ist, muss man sich nach entweder 5 oder 8 Trommelschlägen, also entweder für 5 oder für 8 Trommelschläge hinsetzen und darf dann danach weitermachen. Und in dieser Zeit hat halt eben der Spieler oder die Spielerin, die das Duell gewonnen hat, die Möglichkeit, weiter zu laufen, weiter zu agieren, mit anderen Menschen, also andere Leute abzuschlagen und solche Sachen. Und dabei geht es eben darum, dem eigenen Läufer, der eigenen Läuferin, den Weg frei zu spielen, dass dieser halt zum Gegner laufen kann, um den Punkt zu platzieren. Und was so eine Spieldauer angeht, rechnen wir, glaube ich, für so ein Spiel ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber so ein Spielzug, also wenn ein Punkt erzielt ist, wird der Spielzug unterbrochen, der Ball kommt wieder in die Mitte und beide Teams gehen zurück auf ihre Grundlinien. Das dauert zwischen 30 Sekunden bis, wenn es mal lange dauert, würde ich jetzt mal so schätzen, 2 Minuten. So, also es kann natürlich noch länger dauern, aber dann ist es schon extrem. Aber es ist tatsächlich meistens schnell vorbei.
Und ist das dann in seiner Masse zeitlich begrenzt, dass es insgesamt dann nur, keine Ahnung, eine Stunde oder eine halbe Stunde, wie du sagtest, sein darf? Oder geht das dann nach Punkten? Dass der Erste, ja, wenn einer 10 Punkte gemacht hat, das Spiel vorbei ist?
Das hängt auch wieder ein bisschen davon ab, was die Turnierausrichter sich gerade vorgestellt haben. Am klassischsten ist das Satzsystem wie aus dem Tennis. Man muss eben eine bestimmte Anzahl an Sätzen gewinnen. Das Üblichste wäre ein Best of 3. Also man muss 2 Sätze gewinnen und dann davon je pro Satz 5 Punkte erzielen. Dann hat man das Spiel gewonnen.
Also kann so ein Satz auch 9 mal 3 Minuten sozusagen dauern.
Genau, ja.
Okay. Jetzt wissen wir zumindest alle ungefähr, wie Jugger sich spielt, worum es dabei geht und dass der Hundeschädel zum Glück kein Hundeschädel mehr ist. wo man dann auch als Vegetarier, Veganer oder einfach nur tierlieber Mensch das mittlerweile spielen kann. Nach der Werbung reden wir noch weiter, wie es im Jagger in Deutschland so aussieht, wie die momentane Situation von Jagger ist und ja, über so kleine Eigenheiten, die Jagger ausmachen und vielleicht auch Verwandtschaften zu anderen Sportarten. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Julia Simba-Röntgen, Gaming-Sprecher der Deutschen Jagger-Liga. Wir haben gerade eben ja mal über Jagger an sich, wo es herkommt, wie man Jagger mehr oder weniger spielt, in Grundzügen geredet. Dann habt ihr ja Trommelschläge, die so ungefähr anderthalb Sekunden da sind, als Zeit-Dings. Das ist halt auch was Spezielleres als Zeiteinheit. Wenn du getroffen wirst als von einem Q-Tip oder einer Kette, dann darfst du 8 oder 5 Trommelschläge nichts machen. Das war richtig, ne?
Genau, ja.
Was heißt denn nichts machen?
Nichts machen heißt, wenn man getroffen wurde, muss man sich hinknien. Also ein Knie ist auf den Boden und eine Hand auf den Rücken. Und zusätzlich als Sicherheitsaspekt muss die Pompe auch noch flach auf den Boden gelegt werden.
Okay.
Und wenn das erfüllt ist, kann man mit der Hand auf dem Rücken und muss man auch eben die Trommelschläge hochzählen. Genau.
Also
wenn man
so halt Beachvolleyball hinterm Rücken zählen, sozusagen.
Ja, genau. Okay. Das halt gut sichtbar ist, sowohl für die MitspielerInnen, für die GegenspielerInnen, aber auch für die SchiedsrichterInnen. Genau.
Wenn du den Jack, also den Ball hast, setzt du dich dann da drauf oder schmeißt du den einfach mal quer über den Platz, wo ihn keiner mehr kriegt?
Du meinst, wenn ich den habe und dann abgeschlagen werde?
Genau, und dann getroffen wirst.
Okay. Das hängt ganz stark von der Situation ab. Okay. Da gibt's also auch verschiedenste taktische Elemente. Ich sag mal, wenn nichts geht, ist es immer weit wegschmeißen schon mal eine gute Variante, damit der gegnerische Läufer oder die gegnerische Läuferin einen möglichst langen Weg zurücklegen muss. Aber wenn es dann in die taktischen Feinheiten geht und man die Übersicht hat, wirft man den zum Beispiel aber auch dahin, wo vielleicht gleich ein eigener Mitspieler oder eine Mitspielerin aufstehen würde, damit da auf jeden Fall der Jack da so ein bisschen geschützt ist, sag ich mal. Je nachdem, wie fit man auch gerade ist und wie die Situation das zulässt. Aber der Jack kann prinzipiell geworfen werden und das ist auch immer ein gutes Mittel.
Okay. Heißt das also, dass nur der Läufer, also derjenige ohne Pompen, Ketten, Schilder und was weiß ich allem, den Jack, also den Ball in die Hand nehmen darf und der Rest ihn ja quasi nur spielen darf mit Gerät oder mit Fuß und Händen, Kopf und was da so alles noch rumläuft?
Nee, also alle, die nicht LäuferInnen sind, dürfen, also die PomferInnen dürfen den nur wie beim Hockey, sag ich mal, mit der Pompe bewegen, also damit nach vorne, nach hinten spielen und solche Sachen. Und die LäuferInnen sind eben die einzigen, die ihn in die Hand nehmen dürfen, um damit rumzulaufen.
Okay. Wie entscheidet sich denn, wenn ich jetzt mitmachen würde, ob ich einen Q-Tip, diesen Schwert-Baseball-Schläger-Mischmasch oder eine Kette trage? Kann ich das selber machen, weil es mir Bock hat, macht und kann das immer wieder wechseln? Oder ist das von vornherein festgelegt?
Also, ich sag mal, für den Spielzug ist das festgelegt. Ich kann also nicht, wenn das Spiel, ein Spielzug losgeht, auf halbem Weg mich umentscheiden und doch was anderes machen. Was aber ganz grundsätzlich, sag ich mal, den Trainingsstart angeht, muss man schauen, was den Leuten am ehesten liegt, wo sie vielleicht Sachen aus anderen Sportarten übernehmen können und solche Sachen. Also da kann sich jeder finden und selbst was überlegen, was gut funktioniert. Es gibt auch ein paar, die das ab und zu wechseln, ob jetzt nur im Training oder auch auf dem Turnier oder auch nach ein paar Jahren die Pompe wechseln, weil sie dann irgendwann merken, dass es doch jetzt besser passt zu dem, wie sie auf dem Feld agieren. Also da ist man nicht festgelegt.
Okay. Darf ich denn zum Beispiel nur Q-Tips haben auf dem Platz haben oder nur Ketten auf dem Platz haben? Oder gibt es da auch Limitierungen wie ja nur 2 Stürmer und 4 Abwehrspieler oder wie auch immer?
Es gibt eine Limitierung, und die ist, dass es pro Team nur eine Kette geben darf von den 4 PomferInnen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Kette, wenn man von der Kette getroffen wird, also Kette heißt, um das nur kurz zu erklären, nicht, dass hier Bilder von dem Film noch im Kopf rumschwirren. Das ist ein Schaumstoffball vorne. Ja, okay. ist ein Schaumstoffball mit einem gepolsterten Schaumstoffschlauch. Also dahinter, der ist halt 3,20 Meter lang. Also es sieht immer noch krass aus, aber hat lange, lange, lange nicht so ein Gefährdungspotenzial, wie das früher der Fall war. Genau, also die Kette hat ist die längste Pompe. Und wenn man von der getroffen wird, muss man sich eben für 8 Steine hinknien. Mhm. Und weil das eben diese Sonderstellung ist, darf es eben nur eine Kette pro Team geben. Ansonsten ist es aber völlig freigestellt. Man muss auch keine Kette haben. Man könnte auch 4 Q-Tips oder 4 Langpompen oder was anderes nehmen.
Mhm. Ich glaube halt, so eine Kette ist auch schon die mächtigste Pompe, sage ich mal, weil die ja auch im Zweifelsfall locker aus dem Handgelenk dir plötzlich um die Ohren fliegen kann, sozusagen. Während du bei den anderen ja schon eher siehst, dass ausgeholt wird zumindest, was auf dich zukommt. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das würde ich nicht so ganz, glaube ich, sagen. Wenn ein Duell startet, sag ich mal, steht man ja nicht einen halben Schritt voneinander entfernt, sondern also im Normalfall läuft man aufeinander zu und sieht, wer da kommt. Und dann wird diese Kette zwar geschwungen, aber man hat einfach, wenn man im Training ist, hat man einfach ein Gefühl für die Distanz und dann steht man halt nicht, weiß nicht, bei der Langpumpe würde ich vielleicht knappe 2 Meter wegstehen, wenn ich das bei der Kette mache, die schon allein als Kette 3,20 Meter Reichweite hat,
könnt's
ist klar, dass ich da schlechte Chancen habe. Das heißt, da würde ich einfach, stehe ich mal 1,5 Meter weiter weg und halte diesen Abstand auch.
Nun ist ja relativ wichtig fürs Spiel, dass da Leute von den Pompen getroffen werden. Kann ich da wild auf meinen Gegner eindreschen oder darf ich gewisse Körperstellen nicht berühren?
Also die Hand ist als Trefferzone nicht erlaubt, was einfach damit zusammenhängt, dass das ist eben das, was man vorne hat. Und wenn alle Leute auf die Hände drauf kloppen würden, ist bei allem sportlichen Ansatz da vielleicht lange dann irgendwann keine Hand mehr da. Dazu ist Kopf nicht erlaubt als Trefferzone, inklusive des Halses. Beim Kopf gibt es noch so eine Sonderregel, dass man, wenn man erst den Kopf trifft und danach die Schulter, dann zählt es nicht als Treffer, obwohl man ja die Schulter getroffen hat, die ja möglich ist, um eben zu verhindern, dass Leute nur grob Richtungen da oben schlagen. Wenn sie den Kopf erwischen, ist es ihnen egal. Andersrum, wenn ich aber erst an der Schulter und danach am Kopf getroffen werde, das zählt wiederum als Treffer. Also das ist so eine Reihenfolge quasi relevant.
Also kann man sagen, alles unterhalb des Halses.
Genau.
Und die Finger nicht.
Ja, die Hand nicht, also bis zum Handgelenk.
Naja, also die Hand nicht, damit die Leute auch ihre Pompfer noch tragen können und auch noch sehen, wo sie hinschlagen später. Wie, sagst du denn, wie schwierig ist das denn für Neueinsteiger, da einigermaßen mit Plan zu spielen, wenn man da sich jetzt mal für interessieren würde?
Also das hängt ganz krass davon ab, mit welcher Vorerfahrung im allgemeinen sportlichen Kontext man da rangeht. Wir merken das immer wieder, wenn Leute kommen, die einen Teamsport gemacht haben, die haben fast keine Probleme. Weil das Einzige, womit die sich auseinandersetzen müssen, ist dieses Handling der Pompe vor sich irgendwie. Die haben aber kein Problem damit zu sehen, dass es da noch 9 andere Menschen auf dem Feld gibt und die auch zu beobachten, auf die zu reagieren, weil die das gewohnt sind. Wenn man sich jetzt Fußball oder Basketball oder was auch immer anguckt, einfach alle Teamsportarten, da hat man einfach automatisch, wenn man die tut, einen Überblick über das Spielfeld und hat da einfach weniger Probleme mit. Während andere Menschen, die das zum Beispiel gar nicht haben, da viel mehr Probleme mit haben. Die sind dann völlig überfordert und werden überrascht, dass plötzlich neben ihnen noch eine weitere Person steht.
Und vielleicht auch noch was auf sie zufliegt, wie so eine Pompe oder so.
Vielleicht auch, ja. Andersrum, wenn wir Leute aus dem Fechtsport zum Beispiel haben, da ist es umgekehrt. Die haben tatsächlich mit dem Fechtaspekt logischerweise viel weniger Probleme und werden da auch, ich sag mal, relativ schnell recht erfolgreich, je nachdem, wie sie sich anstellen. Aber man merkt da schon ganz klar die Anleihen, was so Abstandsverhalten und die Bewegung mit dem Abstand angeht und so weiter. Und haben dann vielleicht mehr Probleme mit dem Teamsport-Gedanken.
Ansonsten, also sie können wahrscheinlich ausweichen und zuhauen.
Genau, also
sind lange unterwegs, sag ich mal.
Genau. Ansonsten merkt man, dass es am Anfang, also ich würde jetzt behaupten, gute 20 Minuten dauert am Anfang, bis man so ein bisschen diese Hemmschwelle abgelegt hat, dass man andere Leute hauen muss. das ist ja aus gutem Grund eine Grundprämisse, die man vielleicht nicht so einfach so über Bord wirft. Sobald man aber gemerkt hat, vielleicht auch, dass man ein paar Mal selbst getroffen wird, okay, das tut einfach nicht weh. Also wir haben, unsere Pompen sind zum einen super leicht, zum anderen super gepolstert. Man kann sich damit wehtun, so wie man sich mit allem wehtun kann, aber in 95% der Fälle tut es einfach nicht weh. Und wenn man das gemerkt hat und dann diese Hemmschwelle abgeworfen hat, dann geht's gut. Und das variiert auch aber zwischen 20 Minuten, einer halben Stunde oder so.
Mhm. Weil du gerade gesagt hast, wegen Wehtun und so, wie hoch meinst du denn ist das Verletzungsrisiko? Weil da wird ja schon mal geschlagen. Und du weißt ja selbst, wenn du mal was abkriegst, während du läufst, knickt man auch schon mal um.
Ja, also tatsächlich.
Das sieht ja schon sehr martialisch aus.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das größte Verletzungsrisiko ist tatsächlich einfach unbeeinflusst beim Laufen sich zu verletzen. Also, Jagger ist ein reiner Sprintsport. Also, unsere Züge, habe ich vorhin ja schon gesagt, sind nicht sehr lang. Das heißt, alle Wege, die du hinter dich bringst, müssen einfach schnell passieren. Und wenn du eben die ganze Zeit sprintest mit schnellen Richtungswechseln, da passiert es einfach mal, dass man eben umknickt und sich da, also ne, alles, was mit Sprunggelenk und Knie zu tun hat, kann jeder 10 Menschen aufzählen aus seinem direkten Jagger-Umfeld, die da schon mal was mit hatten. So.
Also ansonsten, diese Klassiker von Sportarten, wo man so Cut-Moves machen muss.
Quasi. Genau, exakt. Ja. Darüber hinaus habe ich jetzt keine Zahlen, die ich belasten könnte. Möchte aber behaupten, dass die Verletzungsquote sehr gering ist. Also es gibt ein paar krasse Beispiele natürlich, die dann irgendwie auch im Laufe der 30 Jahre passiert sind und die man dann auch irgendwie kennt und die dann auch für allen Sachen wieder rausgekramt werden. Und ja, aber damals ist doch mal und so. Aber im Großen und Ganzen, also unsere Pompen sind selbst gebaut, das habe ich vorhin noch nicht ganz erklärt. Es gibt also ein Regelwerk, das vorschreibt, in welchen Maßen diese zu bauen sind, wie lang die sind, wie groß die Reichweite sein darf, wie dick sie sein müssen und wo sie wie gepolstert sind. Und nach dieser Maßgabe kann man die dann eben selbst bauen. Und vor jedem Turnier wird das dann überprüft, ob das richtig passiert ist, ob man die spielen kann. Und ich habe meinen Faden verloren.
Es ging um Pompen und Verletzungen.
Genau, ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass es eben da Vorgaben gibt, die aber man selbst kontrolliert, wie weich die sind und es deswegen da nicht zu sehr zu Verletzungen kommt.
Ja, als jetzt nicht so Bastelaffiner oder jemand, der die ganze Zeit mit seinen Kindern im Kindergarten und so basteln muss, gibt es denn auch die Möglichkeit, schon fertiges Equipment sich zu besorgen oder muss man sich wirklich mal ein Wochenende hinsetzen und seinen Kram, sage ich mal, selber basteln?
Also es gibt in Berlin jemanden, der Pompen baut und auch verkauft. Die haben auch die sind stabil gebaut, die kann man gut verwenden, wenn man eben anfängt. Ich glaube, das ist vor allem beliebt bei irgendwelchen Jugendeinrichtungen, die das eben verwenden wollen und dann einfach so ein zwei Sätze mal kaufen wollen. So. Die haben halt das Problem, dass sie eben genau dafür gebaut sind, dass sie eben für eine Gruppenaktivität für alle irgendwie passen müssen und auch stabil sind und also nicht nach 2 Monaten schon kaputt sind. Das hat einfach zur Folge, dass sie im allgemeinen Kontext, sag ich mal, der Pompen, die wir aktuell so spielen auf Turnieren, schon deutlich schwerer sind. Also nicht so. Okay. Also Pompen, die wir so in Leipzig hier zum Beispiel bauen, wiegen so zwischen 350, 400, je nachdem, womit wir bauen, bis zu 230 Gramm. Und das merkt man dann schon, dass die Pompen, die da aus Berlin kommen, gute 300 Gramm schwerer sind. Das klingt jetzt nach nichts, aber wenn man das mal irgendwie eine halbe Stunde in der Hand hat und damit rumschwingt, fällt einem das schon auf in den Handgelenken.
Ja, und dann dabei auch noch läuft.
Genau, und dann auch noch läuft. Das fällt schon auf. Also ich sag mal, Leute, die auf Turniere fahren, die bauen sich ihre eigenen Pompen, einfach auch um das, was sie bauen, auf ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Aber wenn man mal anfangen möchte, ist das nicht verkehrt, sich da mal umzuschauen. Es gibt aber auch viele Bauanleitungen im Internet von verschiedensten Menschen, wo eben auch gut und anschaulich mit Bildern erklärt ist. Man ist da also nicht ganz auf Sicherheit eingestellt.
Ja, dann sind die Dinge ja auch wesentlich leichter als die Pompen im Film, sage ich mal.
Ja, da müssen wir nicht
drüber reden. Dann auch zu weniger Verletzungen führt, egal ob das jetzt eine richtige Kette ist oder ein 3 Meter Schlauch, sage ich mal.
Das stimmt.
Wenn wir zurückkommen gleich nach der Werbung, reden wir mal darüber, wie ihr versucht, Jagger auch populärer zu machen, wie Jagger denn jetzt so diese schwierige Pandemiezeit durchlebt hat, und wie Jagger sich von dem Filmvorbild, was ja nun durchaus martialisch und ganz anders ist als das heutige Jagger, fortentwickelt hat und versucht da auch weiter am Ball zu bleiben. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Julian Röntgen, Gremiensprecher der Deutschen Juggerliga. Wir haben jetzt über die Geschichte Juggers geredet, über die Regeln, wie es läuft. wie gefährlich das im Vergleich des Films ist, da kommen wir jetzt zu. Nun ist ja in dem Film das Ganze so gefährlich, dass du das definitiv nicht richtig machen kannst. Du sagtest auch gerade eben so die klassischen Cut-Bewegungsverletzungen wie Sprunggelenk kaputt, Knie, Kreuzbandrisse und so. Klar kommen die vor, weil es ist ein schneller Sport. Nun habt ihr ja, wie du sagtest, mit dieser Lab-Geschichte angefangen und euch ja bis heute in den vergangenen ja knapp 30 Jahren sehr weit davon wegbewegt. Wieso?
Wieso? Na, also vielleicht muss ich es andersrum aufziehen. Das ist kein geschlossenes Wegbewegen der gesamten Jugger-Community. Okay. Natürlich zum Großteil schon. Also ist eine ganz krasse Ausnahme, wenn Leute nicht in Sportklamotten auf dem Turnier fahren heutzutage. Mhm. Aber das ist eine Entwicklung, muss man jetzt schon auch sagen, der letzten 5 bis 7 Jahre, schätze ich jetzt mal, oder vielleicht sind es eher so 7 bis 9. 9 Jahre. Davor kam das schon auch noch mal vor, aber da ging es vor allem auch um die unterschiedlichen Herangehensweisen. Da gab es also viele Teams, die eine sehr sportliche Herangehensweise haben wollten, die also einfach ein regelmäßiges, ich sage jetzt mal sportliches Training hingesetzt haben, um eben da ihre eigene Fitness zu steigern und Taktiken sich zu überlegen und solche Sachen, wie das eben ganz normales Sporttraining dann eben auch aussieht. Mhm. Und es gab eben andere, die auch zahlenmäßig nicht wenige waren, die da halt nicht so viel Lust drauf hatten. Also die hatten viel Spaß daran, einfach sich mit ihren Kumpels im Park zu treffen, da irgendwie eine coole Zeit zu haben. Die haben trotzdem normales Jugger gespielt, so ist das nicht. Aber da ging es einfach darum, dass man halt eins gegen eins gegeneinander pumpt, einfach weil es irgendwie gerade witzig ist und dann halt 2 Stunden spielt und danach den Grill auspackt mit einem Kasten Bier und dann war es ein nicer Tag. So. Mhm. Und das hat lange Zeit eben, liefen nicht so beieinander, sag ich mal. Ne? Also die eine Gruppe hat dann eben die Liga gegründet, weil es viel mehr darum ging, sich eben von dem nicht so ernsten abzutrennen. Man wollte noch viel mehr sportlich sein und mit sportlichem Anspruch da rangehen.
Und nicht so in die Lab-Ecke
zu werden. Genau. Ne? Genau. Was auch immer wieder immer wieder aufkommt, wenn eben neue Leute zum Jugger kommen und dann sagen, ja, Jugger, klar, das habe ich schon mal gemacht, ich war da hier auf dem Lab so und so. Da muss man den Leuten erstmal ausführlich erklären, was denn die Unterschiede sind und dass man definitiv jetzt hier nicht beim Lab ist und solche Sachen. Mhm. Und dann bleiben trotzdem da, aber viele gehen tatsächlich auch dann relativ schnell wieder, weil sie merken, okay, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Also ein ähnliches Problemchen, wie es Quidditch hat, dass Leute mit der Filmerwartung rüberkommen und dann was anderes erleben.
Genau, definitiv.
Ja. Wie ist denn so die Situation des Juggers? Ist das im Aufstieg begriffen? Also spielen es mehr Leute? Kommen mehr Mannschaften bei euch dazu? Oder, ich meine, das ist jetzt schon 30 Jahre unterwegs, oder fallen die Zahlen beziehungsweise stagnieren die?
Also ich würde sagen, dass es stagniert bis steigt. Das Problem ist immer so ein bisschen, dass es eine gewisse Fluktuation gibt. Mhm. Nicht nur in einzelnen SpielerInnen, sondern auch durchaus in Teams. Teams, die also vor 15 Jahren vielleicht noch im Turniersiege mitgespielt haben. Entweder existieren die gar nicht mehr oder tun das jetzt nur noch auf sehr lokaler Ebene und fahren so in 2 Städte weiter oder so, mhm, aber eben nicht mehr bundesweit. Deswegen ist es schwierig, da so richtig. Also belastende Zahlen habe ich sowieso nicht. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es kleiner wird. Okay, ich glaube, es gibt viel mehr, es ist auch viel üblicher, weite Strecken jetzt auf sich zu nehmen. Mhm. Also das, was früher, weiß nicht, die Berliner Teams zum Beispiel sind dann eher so bei sich geblieben, haben halt die Ostdeutschland-Ecke, sag ich mal, mitgenommen. Aber nach Freiburg ist man nur zu Ausnahmeturnieren gefahren. Was heutzutage definitiv anders ist. Also wir hatten jetzt vor 2 Monaten in Stuttgart ein Turnier und es war selbstverständlich, dass da ein Berliner Team hingefahren ist. Mhm. Was ja dann durchaus mal eine Strecke ist.
Das ist richtig. Aber das machen ja auch Leute wegen anderer Sachen. Stuttgart, Berlin ist ja im Moment eine beliebte Reisestrecke, sag ich mal.
Ja, gut, okay.
die können aber auch mal vielleicht ein bisschen Jugger vertragen, wer weiß. Was ist denn eure Intention oder euer Ansatz, um Jagger größer zu machen? Weil, ich meine, ihr seid jetzt relativ weit vorne bei den, sag ich mal, unpopulären Sportarten, aber euer Ziel ist mit Sicherheit auch mal irgendwann, zumindest bei den World Games oder so mitzumachen oder zumindest in der Nähe zu sein. Wie versucht ihr das denn irgendwie hinzukriegen?
Ich glaube, man muss hier auch wieder leider differenzieren, was welche Strömungen im Jagger wollen. Also ich muss, glaube ich, das wieder die historische Keule auspacken. Vielleicht auch mal im Vergleich zu Quidditch, meine ich. Ich freue mich und ärgere mich zugleich über Quidditch, weil es gibt die viel kürzer und trotzdem haben wir es direkt geschafft, so richtig professionell einzusteigen mit Verband in Deutschland und alles mögliche dazugehörige. Und meiner Meinung nach liegt es einfach daran, dass den Leuten keine Wahl gelassen wurde. Während Deutschland Quidditch spielen wollte und das auf einem sportlichen Ansatz, was es aber schon quasi in den Anfängen direkt war, der musste irgendwie Teil dieses DQB werden und der musste sich also in diese Verbandsstrukturen, die man vom Weltverband so geliefert bekommen hat, sag ich mal, der musste da einfach rein. So, es gab keine Alternative. Was natürlich vielleicht für einige ärgerlich war, aber damit hast du automatisch Strukturen, die du belasten kannst in Mitgliederzahlen, Mitgliedsbeiträgen und kannst eben darüber regulieren. Im Jagger haben wir das halt nicht. Ich habe das vorhin schon angesprochen, es fing, also du hast es, glaube ich, angesprochen, 92 oder so fing das dann an mit dieser Filmadaption und alles nur so zum Spaß mit dem Lappen. Und es ist super schwierig, den Leuten, also es gibt keine bundesweite Jugger-Community, die da das gleiche Ziel hat, sag ich mal. Aus verschiedensten Gründen. Die einen haben vielleicht nicht so eine Lust auf Professionalisierung, weil sie Angst haben, dass ihnen dann ihr schöner Sport mit den Kumpels irgendwie weggenommen wird oder so. Aber es bestehen definitiv auch Sorgen, die ja vielleicht nicht ganz unberechtigt sind, dass man irgendwie von Konzernen da irgendwie nicht missbraucht wird, aber einfach, dass es Fußballanleihen dann nimmt, sag ich mal. Ne? Also Jagger hat eine große Basis basiert ganz krass auf Fairness. Ich habe das vorhin nicht so richtig besprochen, aber diese Trefferwahrnehmung, also ich haue dich und du bist vielleicht getroffen, das basiert darauf, dass du mir sagst, ach, ich bin getroffen, ich knie mich jetzt hin.
Also es gibt keinen Schiedsrichter, der da rumläuft und sagt, du auf die Knie.
Also es gibt 4 SchiedsrichterInnen pro Spiel, aber es sind 10 Menschen auf dem Feld. Und kannst dir vorstellen, dass das nicht zu sehen ist. Also man kann nicht alles sehen und zugleich ist das der Sport so schnell, dass du auch da nicht alles sehen kannst. Also einfach, ja, wir haben davon gesprochen, Hand ist nicht Trefferzone und unterscheid mal, war das jetzt ein Handgelenk oder war das ein bisschen drüber? So, man kann eine Tendenz, aber so sicher ist es nicht. Es basiert also und es muss auch darauf basieren, dass man fair miteinander umgeht, dass man ehrlich genug ist und auch wenn es darauf ankommt, auch wenn es um vielleicht einen Turniersieg geht, trotzdem ehrlich zu sein, sich hinzuknien und eben zu zählen. So. Und die Sorge, die es eben dann da gibt, ist zum Beispiel mit einer größeren Professionalisierung, dass es dann plötzlich auch noch um mehr geht. Weiß nicht, wenn es um Geld geht, funktioniert das dann noch oder werden dann die Leute eher zu nicht unfairen SpielerInnen, aber man kann sich das ja vorstellen, wenn noch mehr auf dem Spiel steht, dass vielleicht dann doch
ehrgeiziger
hier und dort, genau, ehrgeiziger. So, das ist also die Ecke, die da eben so ein bisschen diese Sorge hat. Und das sind so die Diskussionen, die man eben führen muss, wenn man größere Professionalisierung anstreben möchte. Das nächste wäre sicherlich ein Verband. So, da gibt's Gespräche, da gibt's Planungen. Aber auch das kann halt nur funktionieren, wenn man der breiten Masse, sag ich mal, klar macht, warum ist das gut? Warum ist es auch für dich gut? Was gewinnst du? Was gewinnt dein Team davon? Warum sollten wir das so tun? Weil wir haben ja auch nichts davon, wenn wir einen Verband gründen. Und dann sind da irgendwie 15 Teams drin und alle anderen sagen, hä, ja, kein Bock drauf, ich mache eh mein eigenes Ding. So. Ja. Und ich glaube,
das Problem sind wirklich so die verschiedenen Strömungen von Restlapern, sage ich mal, zu Hobbykickern, zu ja, ich will das einigermaßen ernst nehmen und zu, ich will da ja sportlich Gas geben, sage ich mal.
Genau, also die Grenzen sind da definitiv fließend. Es ist nicht, dass man da von festen Lagern sprechen kann. Aber das sind so die Argumente, die man dann da eben hört oder die Sorgen, die dann da geäußert werden.
Ja, es ist faszinierend, dass es Jagger halt schon seit 30 Jahren gibt im Prinzip. Und er Quidditch seit, ich sag mal grob, Mitte der 2000er Jahre. Und die schon am Anfang der, sagen wir mal, Massentauglichkeit von Quidditch, ungefähr 2012, 2014, schon mehr wie normaler Sport rumliefen, bis auf die Besen, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Aber da gab es dann, ja, die liefen in Sportklamotten rum. Und das war, dann kam irgendwann auch das begrenzte Feld und so weiter. Die haben sich halt immer mehr von dem Film verabschiedet, während das im zeitproportionalen Vergleich ja bei euch eher eine etwas spätere Entwicklung war. Es wurde ja lang, da ging es ja lang in diese Lab-Richtung und dann jetzt erst in die, ich sag mal, Breitensportrichtung, einfach mal so ganz platt.
Ja.
Wie siehst du das denn mit Nachwuchsarbeit? Ich meine, ihr habt keinen Verband, der euch da irgendwie helfen könnte. Deswegen sprecht ihr ja auch drüber und der ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Aber ja, wie rekrutiert ihr denn Nachwuchs? Ich meine, einen Achtjährigen werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Jagger spielen lassen. Weil da ist ein Pomp vielleicht schon größer als der Achtjährige.
Genau, also der Achtjährige wird tendenziell nicht mit uns Jagger spielen, aber es gibt in vielen Städten Kinder- und Jugendteams, die auch das gleiche Regelwerk benutzen, aber angepasste Pompenlängen. Ich stecke da nicht ganz drin, aber ich glaube, dass es gibt eben besondere Längen für die Kinderpompfen und die Jugendlichen spielen dann schon mit den normalen Längen, mit denen wir dann auch spielen. Genau, es gibt da auch ein paar Turniere jedes Jahr, aber nicht, also lange nicht so viele wie für die Erwachsenensparte, sag ich mal. Aber jetzt auch schon seit, ich glaube, 7 Jahren jedes Jahr eine Kinder- und Jugenddeutsche Meisterschaft, wo dann eben aus ganz Deutschland die Teams anreisen und da eben in ihren Altersklassen gegeneinander pompfen. Und das funktioniert schon auch gut. Also hat, bringt natürlich auch Probleme mit sich, wie es immer so ist, gerade in Richtung Fairness, sag ich mal, weil das eine Sache ist, wo die Kinder auch dran wachsen müssen. Genau, aber das funktioniert schon auch gut und auf jeden Fall auch eine Quelle von Nachwuchs.
Ich glaube, wenn sich so Achtjährige in Anführungsstrichen oder auch Zehnjährige so gegenseitig aufs Handgelenk hauen, dann setzen sich schon mal welche Freiwilliger hin. Könnte ich mir vorstellen. Und zwar auch
tatsächlich, länger. Also da ja die Treffer, also ich glaube, tatsächlich, man muss das mal erlebt haben, das tut tatsächlich einfach nicht weh. So, also das ist, weiß nicht, so wenn man sich so einen Softball anschaut, mit dem man irgendwie sich abwirft, den muss man ja schon mit ganz schön viel Schmackes ins Gesicht und doof ins Auge kriegen, damit es unangenehm ist.
Das ist richtig.
Alles darüber hinaus merkt man ja, also man merkt es schon, aber es ist nicht unangenehm. Und ich glaube, ungefähr so muss man sich das vorstellen. Natürlich ist da vielleicht ein bisschen mehr Schmackes hinter, aber das ist, gerade wenn die Kinder gegeneinander spielen, können die ja auch nur eine begrenzte Kraft da entwickeln. Insofern, zumindest so wie ich das mitbekommen habe, ist nicht so, dass sie da quasi Schmerzen erleiden und deswegen aufhören zu spielen, sondern mehr so dieses Unbewusste. Also nicht, dass die denken sich auch nicht, ich ignoriere das jetzt mal, sondern die haben eben Probleme damit, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Die schauen nur, wie treffe ich jetzt den anderen und solche Sachen.
Ja. Würdest du sagen, weil das bei meiner Recherche immer wieder aufgetaucht ist, Fechten hast du schon gesagt, dass Jagger so eine Mischung wie aus Fechten, bisschen Wrestling, Football und Fußball ist? Ich meine, es sieht zumindest teilweise aus wie ein Running Back und sonst nur Lineman, wenn das gespielt wird.
Also das ist so eine klassische Formulierung, dass Jagger ein Mix aus Fechten und Rugby ist. Tatsächlich stimmt die aber einfach nicht. Also es hat mit Fechten offensichtlich zu tun, wenn man sich das so vorstellt, also viel Geschicklichkeitssport. Das, was die Rugby-Anleihen, sag ich mal, die hat es dann, wenn wir den Ball zum Tor tragen und da platzieren, so wie ein Touchdown-mäßig. Und das Letzte, wo es noch Anleihen hat, ist im Ringen vielleicht. Die beiden LäuferInnen dürfen miteinander in Kontakt treten. Die dürfen sich also schieben und zum Teil auch hochheben. Aber da eben auch ein sehr vorsichtiger Umgang. Also maximal ringen. Es gibt keine Tackles, also es ist keine Kontaktsportart, wie das jetzt Quidditch zum Beispiel ist. Sondern da mit viel Kontrolle und also auch keine Hebel oder Würfe aus sonstigen Kampfsportarten. Insofern.
Also auch kein Suplex wie im Film.
Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Dementsprechend sind die Anleihen aus den anderen Sportarten eigentlich nicht so richtig passend. Also das ist so eine beliebte Beschreibung. Ich glaube auch, weil es so absurd klingt, wenn man sagt, Fechten und Rugby, dass es Aufmerksamkeit generiert. Das aber eigentlich, hat es meiner Meinung nach tatsächlich kein Gehalt.
Ja, deswegen meinte ich vorhin halt Tom Brady, Jugger.
Ach so, ja.
Miteinander gehen. Aber ich sagte es ja bereits, ja, nicht so ganz.
Ne? Ja, ja, klar.
Nach einer kurzen Werbepause sind wir wieder da und dann reden wir mal, wie für euch dieses etwas komische Jahr 2020 verlaufen ist. Bis gleich. Da sind wir wieder mit Julian Röntgen von der Deutschen Juggerliga. Wir haben jetzt über die Geschichte gesprochen, um worum es in Jugger geht, was da für Zukunftsaussichten irgendwie sind. Nun sind ja auch eure Zukunftsaussichten dieses Jahr je torpediert worden Anfang des Jahres durch Corona. Nun seid ihr auch eine Kontaktsportart, sehr offensichtlich. Wie ist das denn für euch gelaufen? Was hat das denn quasi so im Juggerleben torpediert und wie geht's weiter?
Also erstmal würde ich kurz einhaken wollen. Ich glaube, also Jugger ist nicht eine Kontaktsportart, wie man klassischerweise Kontaktsportarten bezeichnet. Ja, okay. Also das normale Fechten tatsächlich, also man steht sich halt so 1,5 Meter oder 1 Meter voneinander entfernt. Mhm. Darüber hinaus gibt es aber nur wenig Körperkontakt. Ja, was unsere Saison angeht, ja, das ist natürlich fast alles ausgefallen. So, man hat lange Zeit, wurde da noch ein Fenster offen gehalten und wurde gedacht, naja, vielleicht, wenn es besser wird, vielleicht verschieben wir auch erstmal nur oder solche Sachen. Am Ende ist aber, glaube ich, in der Planungsphase ist alles ausgefallen, was irgendwie bevorstand, von kleinen regionalen Turnieren über die Juggerliga natürlich, bis hin zu dem World Club Championship, die dieses Jahr in Berlin stattfinden sollten, mit irgendwie 100 oder 120 Teams international. Das war so das Event, was eigentlich dieses Jahr, wo sich alle drauf gefreut haben, musste dementsprechend auch ausfallen. Genau, aber wir fangen langsam wieder an. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, das ist vor, ich glaube, 2 Monaten, sage ich jetzt mal so ins Blaue hinein, gab es in Stuttgart das erste Turnier mit eben Hygienekonzept und solchen Sachen. Und vor 3 Wochen, glaube ich, gab es in Berlin dann das zweite. Genau, so dass es jetzt, ich glaube nicht, dass es wieder richtig starten wird, aber zumindest ein paar Sachen gibt, wo man dieses Jahr dann doch nochmal zum Juggern kommt.
Man kann so ein bisschen vor sich hin juggern und darauf warten, dass es aufhört und dann wieder richtig loslegen wahrscheinlich.
Ja, naja, die Turniere waren schon richtig, so ist das nicht. Also okay. Die Hygienemaßnahmen, die es dann so gab, haben sich hauptsächlich auf die Zeit zwischen den Spielen beschränkt. Mhm. Es gab abends dann auch kein Programm. Also man klassischerweise, also ein Turnier geht über 2 Tage, so Samstag, Sonntag. Mhm. Und klassischerweise zeltet man halt eben auch. Und das gab es halt jetzt zum Beispiel nicht. Also es gab ein paar Leute, die in Stuttgart, glaube ich, gezeltet haben, aber in Berlin war das auch einfach konsequent, war es nicht möglich, nicht erlaubt zu zelten. So dass da einfach zwischen den Spielen der Kontakt, speziell auch zwischen den Teams, eben vermindert wurde. Das Spiel selbst war einfach ganz normal. Also da haben wir ganz normal gespielt, gab keine Regeleinschränkungen. Genau, insofern war das schon auch ein richtiges Turnier, sag ich jetzt mal so. Alle haben da Vollgas gegeben.
Nur halt ohne Zelten. Also dieser
genau, ja.
Studentensportcharakter war nicht ganz da, sag ich mal.
Das stimmt, ja.
Ja. Was denkst du denn, was noch passieren müsste, damit Jugger noch populärer wird, außer ja, ein Verband, vielleicht eine Fortsetzung von dem Film, wer weiß? Mein Rutger Hauer dreht ja noch. Wer weiß. Nee, was meinst du denn, wie könnte das schaffen, vielleicht wieder zu Quidditch aufzuschließen?
Na, ich glaube, tatsächlich, es wäre schon viel getan, wenn man eben einen Verband hätte, weil man dann in die verschiedensten bestehenden Strukturen des Sportes deutschlandweit auch einfach reinkommt und dann da mitgenannt wird, mitgesehen wird. Hm. Damit kommen dann auch automatisch, ich sag mal, Sponsoren ran zum Beispiel. Ne? Also Quidditch wird ja zum Teil von Ovaio gesponsert. Ich glaube, das Nationalteam wird ja eben entsprechend gesponsert und die haben eine eigene Sparte. Und solche Sachen, aber auch einfach, ich glaube, viel mehr Akzeptanz gegenüber. Das kam ja vielleicht auch so ein bisschen raus. Wir versuchen immer ganz stark uns abzugrenzen von der allgemeinen martialischen Wirkung, irgendwie LAPA-Richtungen und eben Rugby, American Football und so weiter und versuchen allen Leuten klarzumachen, dass es eben, also ein fairer Sport ist, aber vor allem auch einfach kein gefährlicher Sport. So nicht gefährlicher, als es jetzt Fußball oder andere Intensivlaufsportarten sind. Und ich glaube, da da kann man viel, viel gewinnen, weil man eben in den klassischen Sportverbänden berücksichtigt wird, sag ich mal.
Wenn man so die nächste Abteilung quasi neben Tennis und Fußball in irgendeinem Verein werden könnte oder so.
Ja, genau, sowas.
Also den Eindruck habe ich auch, dass durchaus Fußballkicken mit Freunden auf der Wiese intensiver und verletzungsintensiver ist als ja fast schon professionell Jagger spielen sozusagen. Hat mir riesig Spaß gemacht. Auch in der Recherche hier zu den Film nochmal sehen, hat mir riesig Spaß gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen, um zu sehen, wie man es nicht macht. Aber vielleicht die Information zu kriegen, wie denn Jagger so ungefähr ist, muss man ein bisschen was subtrahieren, das ganze Blut und Gekröse aus dem Film vielleicht abziehen. Ist auf jeden Fall eine interessante Sportart, die auch durchaus meiner Meinung nach ja mehr Popularität und Breite verdient hat. Und anscheinend heißt zumindest du und dein Umfeld oder die Jagger-Liga daran zu arbeiten, dass das populärer werden kann. Ich würde mich freuen, wenn wir dann nochmal irgendwann drüber reden, wenn die Jagger-Liga auch wieder ja, einen Ligaspielbetrieb hat und nicht nur vereinzelte Turniere stattfinden. Und vielleicht ja, habt ihr bis dahin ja irgendwelche Resultate erzielt. Was möchtest du denn noch unseren Zuhörern sagen, außer dass sie den Film sehen sollen? Oder auch nicht?
Ach, naja, der Film, weiß ich nicht. Den Film kann man sich angucken, wenn man angefangen hat, um dann mal zu wissen, woher der eigene Sport eigentlich kommt. Wenn man wissen möchte, was wir eigentlich wirklich tun, gibt's andere YouTube-Kanäle, die ich eher empfehlen würde. Ich weiß nicht, ob Fremdwerbung jetzt an der Stelle...
Kein Problem, ist. Die tue ich dann nachher auch in die Shownotes.
Perfekt. Genau, es gibt zwei YouTube-Kanäle, die ich am ehesten empfehlen würde. Das ist einmal Jagger Masterclass, wo die meisten Finals der letzten 2 Jahre, glaube ich, hochprofessionell aufgearbeitet sind. Also jetzt, wir hatten jetzt letztens in Berlin, glaube ich, 6 Kameras mit Slow-Mo-Effekten. In Stuttgart hatten wir eine Drohne mit dabei. Also nicht wir, sondern ich bin da nicht beteiligt.
Das Produktionsteam.
Genau. Und der zweite Kanal ist der von Peter Spawns. Das ist eigentlich ein Team, also ein Jagger-Team ganz normal, aber die drehen eben auch Videos und haben zum Teil auch da taktische Analysen mit aufgenommen, haben mal so ein Spiel Zug für Zug auseinandergenommen. Das kann ich auch nur sehr empfehlen, aber vielleicht das erst, nachdem man das vorher mal gesehen hat, sonst ist es zu viel Input. Aber da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn man sehen möchte, wie wir aktuell eigentlich Jagger spielen.
Wie gesagt, sind nachher in den Shownotes, da könnt ihr euch inspirieren lassen. Ich fand es super interessant, mit dir über Jagger zu reden. Hoffe, dass es euch auf jeden Fall ja demnächst wieder normal geht mit Spielbetrieb und dass ihr ja nochmal 30 Jahre macht und vielleicht dann ähnlich populär wird wie Quidditch und ja der männlichere, martialischere Bruder von Quidditch bleibt oder seid, was ja vom Spielablauf, wie wir festgestellt haben, nicht so ganz stimmt. Danke und bis zum nächsten Mal, Julian.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.